SRF 3.
Die Kindstötung in Flach. Externe Gutachter haben den Fall unter die Lupe genommen und sie entlasten die viel kritisierten Behörden. Das neue nationalkonservative Parlament in Polen. Es treibt seine rechtsstaatlich umstrittenen Reformen voran. Wir analysieren. Der Erfinder des Plastikdübels, Arthur Fischer, stirbt im Alter von 96 Jahren. Und das Wetter heute, vielerorts sonnig, morgen im Norden teils sonnig, am Abend aus Westen Regen. Info 3 heute mit Andi Lüscher. Der Fall hatte große Bestürzung ausgelöst. Am Neujahrstag 2015 tötete eine Mutter in der Zürcher Gemeinde Flach ihre beiden kleinen Kinder. Sie hatte offenbar große Angst, ihre Kinder zu verlieren, denn die Kinder sollten nach den Festtagen wieder in ein Heim gebracht werden. Sie waren der Frau vor Weihnachten weggenommen worden. Neben Trauer löste der Fall auch Kritik aus, namentlich an der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Was sind die Lehren aus dem Fall Flach? Die Zürcher Regierung hat am Vormittag informiert. Raphael von Matt.
Es muss eine Verzweiflungstat gewesen sein. Die Kinder waren noch sehr klein, der Sohn 5-jährig, die Tochter 2-jährig, als die Mutter sie am 1. Januar 2015 tötete. Die KESB sei nicht schuld am Tod der Kinder. Zu diesem Schluss kommt ein externes Gutachten, das die Zürcher Kantonsregierung in Auftrag gegeben hat. Dazu der Kinder- und Jugendpsychologe Martin Inversini, einer der beiden Gutachter.
Es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen den Handlungen der KESB und der Tötung der beiden Kinder durch ihre Mutter. Dass die Mutter die Kinder umbringen würde, war nicht voraussehbar von niemandem.
Die KESB hatte 2 Monate vor der schrecklichen Tat verfügt, dass die beiden Kinder in ein Heim gebracht wurden. Denn die Familienverhältnisse waren schwierig. Beide Eltern vorübergehend in Haft. Über die Weihnachtstage 2014 durfte die Mutter die Kinder dann zu sich nehmen. Auch dieser Entscheid sei vertretbar gewesen, hält der andere Gutachter, der Jurist Kurt Affolter, fest.
Von keiner Seite, welche mit der Mutter Kontakt hatte, wurden irgendwelche Signale wahrgenommen, dass die Kinder bei ihrer Mutter gefährdet sein könnten.
Es war ein fataler Irrtum, den die beiden Kinder mit dem Leben bezahlten. So hält das Gutachten denn fest, dass die KESB auch Fehler gemacht habe. Beispielsweise klärte sie zu wenig ab, ob die Kinder besser zu den Großeltern gebracht worden wären. Insgesamt hätte die KESB mit der Mutter und mit ihrer Anwältin mehr und klarer kommunizieren müssen, wie Gutachter Affolter sagt.
Sicher aber wären die Anordnungen besser nachvollziehbar gewesen, wozu es aber gezielterer Informationsbeschaffung durch die KESB und einer offeneren Kommunikation bedurft hätte.
Aus dem tragischen Fall haben die Behörden im Kanton Zürich nun ihre Lehren gezogen. Wenn Kinder fremd platziert werden sollen, muss künftig besser abgeklärt werden, wer das Wohl der Kinder am besten vertritt. Und die Entscheide der Fremdplatzierung müssen besser dokumentiert werden.
Und nun zum Klima. Die Sommer der letzten Jahre und Jahrzehnte waren im Schnitt deutlich wärmer, als dies die natürlichen Klimaschwankungen erwarten ließen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forschergruppe, an der auch Wissenschaftler aus der Schweiz beteiligt sind. Nina Gigax.
Laut ihrer Studie hat Europa in den letzten 30 Jahren mehrere ungewöhnlich warme Sommermonate erlebt. Besonders die Jahre 2003, 2010 und 2015 stechen dabei heraus. Für die Untersuchung wurden die europäischen Sommer seit der Römerzeit untersucht und verglichen. Dies anhand von historischen Aufzeichnungen und Baumringdaten. Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg haben Unbekannte eine Handgranate auf das Gelände einer Flüchtlingsunterkunft geworfen. Laut einer Mitteilung der Polizei explodierte die Handgranate nicht. Der Sprengkörper sei mit Sprengstoff gefüllt gewesen. Ob ein Zünder vorhanden war, sei noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. In der Unterkunft in Villingen-Schwenningen sind rund 170 Asylbewerber untergebracht. Die Schweiz will mit Japan künftig in Steuersachen automatisch Informationen austauschen. Die beiden Länder hätten eine entsprechende Erklärung unterschrieben, meldet der Bund. Japan entspreche dem Profil der Staaten, mit denen der Bundesrat den automatischen Informationsaustausch einführen wolle. Unter anderem wegen der guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Die Schweiz hat bereits mit mehreren Ländern eine solche gemeinsame Erklärung unterschrieben. Mit der EU besteht ein Abkommen über die Einführung des automatischen Informationsaustausches. Der Erfinder des Kunststoffdübels, der sogenannte Patentekönig Arthur Fischer, ist tot. Das berichten Medien unter Berufung auf seine Familie und seinen Sprecher. Fischer sei im Alter von 96 Jahren im Schwarzwald gestorben. Nach der Erfindung des Kunststoffdübels baute Arthur Fischer die Fischer Holding auf, die heute über 600 Millionen Euro Jahresumsatz macht und in 32 Ländern tätig ist. Auf Fischers Namen lauten mehr als 1100 Patente. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8250 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 11,12 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,182. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne, nur stellenweise bleiben zähe Wolkenreste zurück. Morgen ist es im Norden zeitweise sonnig, am Abend wird es aus Westen regnerisch und windig. Im Süden ist es wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad.
Info 3 Mittag.
In Polen haben seit den Wahlen vom Oktober nationalkonservative Politiker das Sagen und Schritt für Schritt bauen sie das Land um. Das Parlament brachte bereits die öffentlich-rechtlichen Medien stärker unter die Kontrolle des Staates und entmachtete die Verfassungsrichter. Und jetzt stellt das polnische Parlament auch die Gewaltentrennung in Frage. Es erteilt der Regierung das Recht, bei Ermittlungen direkt einzugreifen. Der Justizminister übernimmt quasi die Rolle des Generalstaatsanwalts. Frage an Osteuropa-Korrespondent Urs Bruderer. Was bedeutet dieser Parlamentsentscheid?
Es bedeutet salopp gesagt einfach die Rückkehr zu den Verhältnissen vor 2010. Damals war die Staatsanwaltschaft auch der Regierung unterstellt. Und die neue starke Partei Recht und Gerechtigkeit hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie das auch richtig fand und dass sie der Meinung ist, dass die Regierung die Verantwortung haben müsse über die Strafverfolgung und die Staatsanwaltschaft ihr darum unterstellt sein müsse. Die Gegner der Partei halten die neue Ordnung freilich für das, was jetzt neu wieder geschaffen wurde, für einen rechtsstaatlichen Rückschritt, also die Verhältnisse von früher. Und es ist wahr, dass der Justizminister als oberster Strafverfolger jetzt enorm viel Macht hat und kann Personalentscheide fällen, für die Justiz wichtige Personalentscheide, und er kann Ermittlungen anstoßen und stoppen.
Wie fallen denn die Reaktionen in Polen aus?
Viele Leute kümmern sich nicht wirklich fest um diese rechtsstaatlichen Fragen, die kitzeln die Leute nicht sehr. Und die sich dennoch dafür interessieren, die sind wie immer in Polen geteilt. Die Anhänger der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit finden gut, was gestern entschieden wurde. Ihre Gegner finden es gefährlich und warnen vor dem Überwachungsstaat.
Die EU hatte das neue Parlament Polens bereits kritisiert. Sie ist besorgt um die Rechtsstaatlichkeit. Das scheint Polens Parlament offenbar kaum zu interessieren. Wie schätzen Sie das ein als früherer EU-Korrespondent? Was wird Brüssel nun tun?
Die EU steht jetzt ja bereits offiziell in einem Dialog mit Polen wegen dessen Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube nicht, dass der Entscheid von gestern diesen Dialog substanziell verändern kann. Denn die EU braucht, um eine Regierung zu Korrekturen zu zwingen, ja eine Rechtsgrundlage, eine EU-Richtlinie, die verletzt wurde. Und die ist schwer zu sehen, zumal auch andere Länder in der EU, zum Beispiel Frankreich, die Generalstaatsanwaltschaft dem Justizministerium unterordnen. Das ist nicht per se undemokratisch, es lädt nur dazu ein, die große Machtfülle zu missbrauchen.
Informationen und Einschätzungen von Urs Bruderer, besten Dank.
Info 3 Mittag.
Etwa jedes zehnte Doppelverdiener-Ehepaar zahlt immer noch mehr Bundessteuern als unverheiratete Paare, bei denen beide arbeiten. Diese Ungleichheit will die Initiative der CVP beseitigen, über die am 28. Februar abgestimmt wird. Die Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe kommt also an die Urne. Der Weg bis dahin war allerdings kurvenreich und zeigte auch ein ungewöhnliches Wendemanöver. Gaudenz Wacker.
Initiativen haben einen schweren Stand im Bundesrat. Doch am 23. Oktober 2013 tritt Bundesratssprecher André Simonazzi vor die Bundeshausmedien und erklärt zur CVP-Initiative für die Abschaffung der Heiratsstrafe:
Der Bundesrat empfiehlt heute, eine Initiative anzunehmen. Das ist nicht immer der Fall. Das ist eher selten der Fall. Es gab aber schon solche Fälle in der Geschichte.
Die Initiative für den UNO-Beitritt war so ein Fall oder jene für einen arbeitsfreien 1. August. Das Ja des Bundesrats zur CVP-Initiative kommt nicht von ungefähr, denn die Abschaffung der Heiratsstrafe ist ein altes Anliegen des Bundesrats. Bereits 1984 hat das Bundesgericht entschieden, die Steuerrechnung von Ehepaaren darf nicht höher sein als jene von Unverheirateten. Im Nationalrat macht CVP-Präsident Christoph Darbele daher vor gut einem Jahr klar:
Das ist stossend, dass wir 30 Jahre später, nach sehr vielen Versprechungen, das Problem nach wie vor nicht gelöst haben.
Doch die Debatte nimmt eine andere Wendung, denn die CVP hat in ihrer Initiative auch definiert, was sie unter einer Ehe versteht, eine Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Daran entzündet sich nun eine heftige gesellschaftspolitische Debatte. Schwule und Lesben fühlen sich diskriminiert. Im Bundeshaus wendet sich der homosexuelle damalige FDP-Nationalrat Daniel Stolz mit einem persönlichen Votum an die Adresse der Befürworter.
Sie werden die Beziehung von einer Frau und einem Mann viel höher ein als meine Beziehung zu meinem Mann, dass das klar ist.
Die CVP hat jetzt ein Problem. An ihr klebt nun das Etikett einer Partei, die Homosexuelle diskriminiert. Um in der haarigen Lage zu retten, was zu retten ist, entschließt sich die CVP zu einem höchst ungewöhnlichen Manöver. Sie reicht einen Antrag gegen ihre eigene Initiative ein. Ihr Vorschlag? Die umstrittene Ehedefinition kippen. Die Partei komme auch ohne diesen Ehebegriff aus, sagt nun CVP-Ständerat Stefan Engler.
Wir hätten darauf verzichtet, weil er an und für sich nicht nötig ist.
Nicht nötig für das steuerliche Kernanliegen der Initiative. Nur scheitert dieser Antrag im Parlament, genauso wie ein Gegenvorschlag. Am Ende lehnt das Parlament auch die Initiative ab. Und daher muss der Bundesrat nun umschwenken vom Ja zum Nein, erklärt die ehemalige Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf Ende letztes Jahr.
Der Bundesrat kann nicht eine andere Haltung vertreten als das Parlament. Und das ist der Grund, warum Bundesrat und Parlament die Initiative zur Ablehnung empfehlen.
Es bleibt die vorerst letzte Pirouette, welche die Initiative gegen die Heiratsstrafe mitmacht. Am 28. Februar fällt das Volk den Schlussentscheid. Die Antwort wird so einfach wie auf dem Standesamt. Ja oder nein.
Und das war Info 3 am Freitagmittag. Verantwortlich für die Sendung Fabian Schlurp und Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.